Radio 1. Hörbar Brust.
Ist das schön? Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Es ist eine Radiosendung, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr bei Radio 1. Und es ist ein Podcast. Und ich kann von hier aus nicht erkennen, welche der beiden Optionen Sie wahrnehmen. Also falls Sie den Podcast hören und Sie haben den Song nur kurz oder gar nicht, dann würde ich Sie bitten, sich den bei Gelegenheit auch nochmal anzuhören, weil es schon außergewöhnlich. Wind heißt der, Charlotte Brandy und Dirk von Lotso von Tokotronic. So. Wer ist heute hier zu Gast und hat seine oder ihre Musik mitgebracht?
Radio 1. Hörbar Rust.
Von Beginn an fiel es mir schwer, so zu tun, als wäre meine Familie normal. In diesem Satz werden sich voraussichtlich viele von Ihnen wiederfinden. Wer hält seine Familie schon für normal? Aber gut, einen Iro schneidet sich nicht jeder Vater. Nicht jeder springt durchs Osterfeuer, nicht jeder wollte ursprünglich Künstler werden. Sein Sohn, unser heutiger Gast, wurde es. Künstler aus dem Pfälzer Max Gruber wurde Drangsal, ein gleichermaßen erfolgreicher wie ungewöhnlicher Komponist, Autor und Sänger. Schon als Kind von Musik besessen, später kam noch die Sprache dazu. Und der Wahnsinn, jedenfalls klopfte er an, flirtete und ließ sich lange immer nur temporär vertreiben. Wie behält man in solchen Zeiten den Kopf über Wasser? Und wie, lieber Max, wird man eigentlich ein netter Mensch?
Herzlich willkommen, Max Gruber.
Hallo.
Dieses "Wie wird man ein netter Mensch?" leite ich aus meinem Vorwissen ab, das ich habe, weil ich mich über dich schlau gelesen habe und weil es Phasen gibt, über die du auch sehr offen sprichst, in denen du deinem eigenen Befinden nach kein netter Mensch warst.
Ja.
Das hat sich aber gedreht. Das heißt, auf jeden Fall für dich, du guckst es gerade so skeptisch, wir gucken mal. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, an diesem Punkt zu gehen. Der hat viel mit deiner Kindheit und deiner Jugend zu tun. Und ich finde es schon interessant, was man tun muss, um sich selbst nicht als netten Menschen zu bezeichnen. Als wir uns kennenlernten, fiel es mir sehr leicht, dich zu mögen.
Das macht mich ganz verlegen.
Das war ein Podcast.
Ja.
Du warst mein Gesprächspartner für einen Podcast für die Bundeskunsthalle. Und wir haben dann vereinbart, dass du auf jeden Fall auch hier in die Sendung kommst. Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auch ein Interview angehört mit einem öffentlich-rechtlichen Magazin. Und der Moderator war erstaunt, dass du so zugänglich bist, weil er dich in deinen Bühnenoutfits oft gesehen hat oder in den Fotos, die ja schon sehr besonders sind. Kannst du mal beschreiben, wie du dich da darstellst?
Ja, für das letzte Album, das ich veröffentlicht habe, habe ich mich als Teufel verkleidet, aber nicht bloß mit so einem Plastikgeschirr oder einer AC/DC-Mütze oder so, sondern kennst du die? Die man bei so AC/DC-Konzerten
kaufen kann. Dein Vater hat die bestimmt, sei ehrlich.
Ja. Und da sind auch so an so einer Baseball-Cap so zwei Stoffhörner angenäht. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Naja, aber nicht so, sondern ich bin richtig so in Latex gepackt, also so in so Flüssiglatex und ganz viel Blut und so.
Ja, es sieht aus, als wenn du gerade bei einer Teufelsmutter geschlüpft wärst, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Es ist ganz arg martialisch und gruselig. Und ich finde es aber auch lustig, dass Menschen überrascht sind, dass ich so nicht zu Interviews erscheine. Also das wäre ja
mit so einer leichten Schwefelwolke und so einem gespaltenen Huf vielleicht.
Ja, oder auch ich finde es ganz schön, dass die Bühne und die Musik als solche irgendwie mir den Raum bietet, das auch auszuleben. Und ich finde es aber auch schön, dass ich es da parken kann, dass ich das nicht konstant sein muss oder machen muss. Weil ich möchte es auch nicht konstant machen, um ehrlich zu sein.
Aber es ist natürlich eine schöne, könnte ich mir vorstellen, auch eine schöne, wie so ein Pseudonym in vielerlei Hinsicht, dass du nicht unbedingt damit gleichgesetzt wirst. Wobei du ja auch ohne jetzt mit Latex im Gesicht oder wie auch immer. Also du gehst ja auch auf die Bühne und es gibt ja auch viele Fotos von dir, mit denen du einfach, wo du einfach mit dem Kostüm spielst, mit Farben, mit Formen. Also da bist du ja schon als der zu erkennen, der mir jetzt auch gegenüber sitzt.
Ja, ja. Ich habe einfach irgendwie über die Jahre hinweg das, wie du sagst, immer mehr so auseinanderdriften lassen. Dieses, wie ich mich privat, sag ich jetzt mal, kleide, das ist relativ unspektakulär, würde ich jetzt sagen. Also ganz normal. Ich habe auch gar kein Interesse daran, mir da noch so, ich sag jetzt mal, viel Mühe zu geben. Jogginghose und Sneaker und na, so eine Gott, Baseballcap, das tut es jetzt auch. Ich muss fairerweise gestehen, ich jetzt natürlich heute, ne, da, also hab
ich habe hier die Haushose an und du bist ziemlich schick, muss ich sagen. Und du hast mir gesagt, als ich mit dir durch die Wohnung gegangen bin, oh, ich habe einen Kleiderschrank in meinem Badezimmer. Das ist natürlich wirklich, das ist eine Herausforderung. Das darf ja nicht zu feucht werden, die Klamotten, oder?
Nein, nein, die, das passt schon. Ich hatte ehrlich gesagt in der Wohnung sonst keinen Platz
dafür. Ja, das klingt der danach.
Musste ins,
Oder das Badezimmer ist so 40, 50 Quadratmeter
groß. Es ist relativ groß, tatsächlich. Nicht so groß, aber es ist relativ groß. Naja, ich wollte sagen, dass das immer weiter auseinandergedriftet ist. Früher bin ich so, wie ich an dem Tag mich angezogen habe, dann auch auf die Bühne gegangen, also in ganz normaler Alltagsklamotte, und mittlerweile habe ich halt so den Anspruch, es ist ja jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, also so glamourös sind die Outfits jetzt auch nicht. Sie sind natürlich, ich finde, einfach für eine Bühne ja, adäquat. Ich habe versucht, ich gebe mir schon Mühe, denke ich mal. Andere Leute machen das für mich. Ich habe ja irgendwie gar keinen so guten Geschmack.
Ach komm.
Nein, 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 es stimmt. Es stimmt wirklich. Also ich gebe einfach immer anderen Leuten so den Auftrag. Ich sammle dann so Bilder und sag, sowas in der Art fände ich ganz cool. Und dann suchen,
und dann
die,
suchen
mir,
die das aus.
Genau, dann suchen die mir das aus. Und dann bin ich damit total, total glücklich meistens, ja.
So, als Musiker muss es dir sehr schwer gefallen sein, eine Musikliste zu erstellen. Hast du es ganz schnell gemacht?
Ja. Man darf nicht so viel Gedanken daran verschwenden, glaube ich, weil meistens sind so intuitive Dinge ja auch irgendwie, die haben ja irgendwie einen Grund. Und nach dem suchen wir jetzt zusammen, habe ich halt überlegt. Und ich habe einen Song nochmal kurzfristig ausgetauscht. Ja. Das hast du jetzt aber auch mitgekriegt, ne? Weil ich sollte ja schon, verrate ich jetzt einfach mal, früher hier sitzen, dann kamen zwei, drei Sachen dazwischen, jetzt sitze ich
zum
halt
Beispiel erst Corona kam dazwischen.
Zum Beispiel Corona. Genau. Und dann habe ich in der Zwischenzeit nämlich vergessen, welche Songs ich mir ausgesucht hatte. Ui. Und habe dann vor ein paar Tagen nochmal investigiert und war dann nicht mehr zufrieden damit, siehst du? Also genau.
Der erste Song, den wir von deiner Liste spielen, kommt von den Guano Apes, No Speech. Warum hat der es in deine Top 8 oder Top 7 geschafft?
Ich habe gerade wieder angefangen, mehr Guano Apes zu hören, und weißt du, ich habe so viele Interviews gegeben in meiner kurzen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Karriere, wo ich so viel über Musik, die mich begeistert und begeisterte, gesprochen habe, aber ich habe nie so viel über die Guano Apes gesprochen, und das tut mir leid, weil die extrem wichtig waren für meine musikalische Entwicklung. Das war so eine der ersten Bands, in die ich mich unsäglich verknallt habe, also sowohl visuell als auch musikalisch, und ich fand es so cool, dass die aus Deutschland kommen und aber trotzdem so international klingen und auch international erfolgreich waren oder immer noch sind. Und ich habe die CDs damals bei Müller gekauft, das Big in Japan Cover.
Bei Müller, du tust so, als ob wir das kennen müssen. Was ist denn, wer ist Müller?
Kennt ihr nicht Müller?
Die Drogerie Müller.
Ja, da gibt's auch da gab es früher CDs auch.
Habt ihr ja, Müller ist nicht ganz so überregional. Also doch, es ist überregional, aber es gibt nicht so viele Filialen, also dass manche das auch gar nicht kennen. Also es ist ein Drogeriemarkt, der, in dem es viel gibt, unter anderem eben auch CDs, wahrscheinlich heute noch.
Ah, ich wusste gar nicht, dass das nicht so ein überregionales Ding ist. Es gibt doch in Berlin bestimmt.
Gibt es 3 oder 4 Filialen, aber viel mehr Werbung kann ich da jetzt nicht.
Okay, Entschuldigung. Ich mochte immer die Cover. Ich weiß noch, auf dem ersten Album, wo auch Open Your Eyes drauf ist, und Lords of the Boards, so Songs, die meisten wahrscheinlich kennen, ist so eine Fledermaus drauf, die Kopf überhängt, so eine gelbe Fledermaus. Auf dem zweiten Album ist eine Ameise drauf. Von der Platte ist auch dieser Song No Speech. Ich finde es einfach eine fantastische Band. Ich mag die so gerne, und ich will unbedingt mal Sandra kennenlernen, um ihr das persönlich zu sagen.
Was?
Aber wie toll ich das finde. Ich möchte ihr einfach sagen, wie toll ich das finde. Sandra, wenn du zuhörst, ich hinterlege hier meine Nummer.
Oh, wow. Okay, bin ja gespannt. Also bin gespannt, was daraus wird. Guano Apes mitgebracht oder gewünscht von Max Gruber, den Sie sicherlich als Drangsal kennen. Zur Welt gekommen in der Südpfalz, 1993, junger Hüpfer, erzkatholisches Dorf. Du hast eine ältere Schwester und bist in Herxheim, Herxe, ja? Herxe. Ist das so? Herxe, sagt man? Bei Landau aufgewachsen. Und dein Vater hat dir vieles mitgegeben, aber auch einen Leitspruch.
Möchtest du den vielleicht sagen?
Wenn du ihn sagst, dann kannst du ihn auf Pfälzisch sagen. Oder Pfälzerisch, dann kann man ihn nicht ganz so hart verstehen.
Lass dich nicht ficke.
Was ja liebevoll gemeint ist.
Ja.
Und nichts anderes heißt als?
Bleib stark, lass dich nicht hinters Licht führen. Mhm. So könnte man das galant umspielen.
Ja, dein Vater läuft hier kurz mal ein bisschen mit. Das liegt daran, dass du diesen Köder ausgelegt hast in dem Buch. Und das liegt daran, dass er ein ganz untypischer Mensch zu sein scheint. Also sehr, du hast gesagt, du hast ein bisschen gebraucht, um ihn angemessen zu würdigen und um dieses Liebevolle zu erkennen, als du merktest, dass du ganz viel selbst in dir trägst von ihm.
Ja, ich fürchte, dass das etwas ist, was mehr oder weniger jedem Kind irgendwann bewusst wird. Es gibt ja, möchte ich jetzt mal behaupten, immer diese Phase der Rebellion, der Abnabelung, wo man die eigenen Eltern und ihre Entscheidungen kaum nachvollziehen kann und irgendwie doch, so war es bei mir zumindest, gegen alles versucht sich zu sträuben, was da irgendwie propagiert wird. Und es ist dann wirklich so, dass ich mit dem etwas älter werden kapiert habe, dass so viel von meinem Vater in mir steckt und das sind Sachen, die man nicht abstreifen kann. Mhm. Das sind ganz tief sitzende Dinge. Und das war dann auch gleichzeitig der Moment, wo ich dann angefangen habe, das nochmal so rekapitulieren zu lassen. Und ehrlich gesagt, also in diesem Kapitel ist mindestens genauso viel wahr, wie ich dazu erfunden habe. Weil es geht, ich finde es immer so ein bisschen...
Ist es für ihn nicht hart, weil wie du ihn beschreibst, das ist schon sehr, teilweise auch sehr rigoros.
Oder? Ja, ich habe es ihm ja vorlegen müssen, sonst die Verlage fürchten sich vor eben genau solchen Anzeigen. Mhm. Und ich musste das allen, über die da geschrieben wird und die es im echten Leben auf die eine oder andere Art und Weise gibt, auch zeigen. Und mein Vater, ich hatte wirklich mit viel Gegenwehr gerechnet, aber er war okay damit. Ich meine, ich habe, glaube ich, selber im Vorfeld genug abgeändert und die Realität gedehnt, sodass er da, dass er da mit d'accord geht, ja.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit, es gibt einen Song, in dem du deine, so eine Art Ahnenforschung betreibst.
Hinterkaifeck?
Ja. Ich weiß nicht, ist das autobiografisch?
Der Song?
Ja.
Ich fand es einfach nur, ich glaube, ich habe in Interviews früher immer behauptet, wir wären verwandt mit dieser Familie, die da ums Leben gekommen ist, einfach nur aus Jux. Also ich habe sozusagen gelogen. Aber die hießen halt wie ich, ne, Gruber. Mhm. Und ich fand das irgendwie interessant, dass das so etwas Morbides. In dem Song selber geht es, glaube ich, wie in vielen Sachen auf dem ersten Album mehr so um meinen Auszug aus dem Dorf nach Berlin und wie ich mich da eben nicht so verstanden fand, wie ich dachte, als ich auszog.
Da müssen wir noch ein bisschen warten, denn das passiert erst, als du 18 warst. Wir sind ja jetzt gerade erst in dieses Dorf gekommen. Wir sind jetzt in der Pfalz.
Ja.
Müssen die Pfalz ein bisschen kennenlernen.
Schön da.
Der Pfälzer gilt als ehrlich, gesellig, laut und dickköpfig. Er steht für weg, wurscht und woi und für das Leben der Rüben und Reben.
Ja, wo kommt das denn her?
Ein Klischee-Flickenteppich aus dem Internet.
Klasse. Ja, doch.
Gibt es wirklich eine Mentalität, die du den Pfälzern zuschreiben würdest? Ja?
Ja, ich möchte das alles unterschreiben.
Gesellig, ehrlich, ja. Laut und dickköpfig.
So, ja. Also es ist, der Umgangston dort ist echt schroffer. Ja, das spielt auch für mich eine große Rolle, weil ich halt im Hinblick auf meine Schulzeit und etwaige Dinge, die ich so für okay hielt zu sagen, wie gesagt, es ist einfach etwas schroffer. Ja, ist ganz normal, dass man so...
ist alles ganz normal. Nein, bitte gehen Sie weiter. Es ist alles ganz normal.
Ja, keine Sorge, es ist alles, wie man da miteinander umspringt und wie so der gängige Ton ist, das ist schon was schroffer.
Aber es heißt dann so harte Schale, weicher Kern oder was kommt dann als Auflösung?
Weiß ich gar nicht, ob es eine Auflösung gibt. Es ist einfach alles sehr hart.
Also unsensibel, man muss vorsichtig sein so ein bisschen.
Ja, unsensibel trifft es ganz gut.
Okay, ja.
Ich möchte das auch gar nicht in so ein negatives Licht drücken, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich da wohl, ja, wenn ich da hinkomme. Und ich meine, der in meiner Band Schlagzeug spielt, der kommt auch aus Herxheim. Und sobald man sich trifft, verfällt man dann natürlich sofort in den Dialekt. Und Hochdeutsch fühlt sich für mich immer noch an wie mühevolles Schauspiel. Also
interessant. Ich habe eine Freundin, die ist Pfälzerin, die spricht eigentlich Hochdeutsch, aber da hört man das... Deutlich, bei dir habe ich noch kein einziges Wort gehört, bei dem ich jetzt gedacht hätte, ach guck, jetzt klingt er auch so.
Mittlerweile bin ich ja jetzt auch echt schon lange weg, aber wenn eine Person aus der selbst Peripherie, weißt, also Baden-Württemberg oder Saarland, auch das reicht schon, um dann sofort umzuschalten. Es ist doch eine wirklich pittoreske Gegend, überall Weinberge, das hast du hier halt nicht in Berlin, dass du so weit gucken kannst. Zwischen allen Dörfern sind kilometerweite Fahrradwege, wo eigentlich Brachland ist, wo nichts ist. Also es ist alles sehr weitläufig und es gibt viel nichts. Es gibt auch irgendwie auf eine Art noch Raum, der zu erschließen wäre. Und es ist ruhig und die Luft ist besser, aber sonst passiert halt auch einfach nicht so viel.
Es gibt ein Maislabyrinth.
In Herxheim?
Oder in der Nähe?
In der Nähe, ja, ja. In Rülsheim oder Jockrim, da war ich auch schon mal. Da war ich auch schon mal, ja. Stimmt, okay. Es gibt echt ein Maislabyrinth.
Die Smiths hast du mitgebracht, mit ja. Rubber Ring.
Warum Rubber Ring?
Ja, warum dieser Song von den Smiths?
Als ich so 13, 14 war, da hatte sich mein Musikgeschmack in so eine merkwürdige Ecke verrannt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht war. Damals war ich irgendwie noch so der Ansicht, dass man nur immer einer Sache frönen kann, musikalisch. Dass man sich der wirklich komplett verschreiben muss auch. Weißt du, mit Style und mit Attitüde und alles andere muss man dann kategorisch ablehnen. Und ich habe so viel so New Rave gehört. Klaxons und ja, Peaches und wobei ist so Elektro-Clash und solche Sachen halt. Und dann eines Nachts wieder MTV, wieder Night-Videos, sah ich Stop Me If You Think You've Heard This One Before von den Smiths. Und das hat mich wirklich, das hat mich umgehauen. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich wusste nicht, was da mit mir passiert. Und dann habe ich am nächsten Tag gegoogelt und ab dann fast. Ja, also wirklich, ich habe alles gefressen von den Smiths und von Morrissey. Ich habe jedes verdammte Buch gelesen, jede CD, also wirklich, ich habe Morrissey, es steht heute noch in meinem Bücherregal, Morrissey in Quotes, The Smiths Song by Song, alles. Mhm. Ich habe eine ganze Wand in meinem Zimmer mit Edding vollgekritzelt mit so Songzitaten.
Was ist mit dieser Wand heute? Gibt's die noch? Mm-mm. Die ist übergestrichen worden von deinem Vater mit sehr viel Fluch.
Nein,
wahrscheinlich.
Vielleicht. Ich bin ausgezogen. Da haben wir noch in diesem Haus gewohnt. Und dann kam ich zurück und meine Eltern waren umgezogen. Das heißt, das ist ein guter Punkt. Ich rufe gleich mal meine Mama an und frage, ob die in welchem Zustand das Mietshaus übergeben wurde. Ja. Ich fürchte, meine Eltern mussten ran und haben bestimmt auch das ein oder andere Mal mich dabei verflucht.
Ja, bestimmt. Weil Edding überzustreichen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist echt ein Fluch.
Es tut mir leid.
Das tut mir leid. I'm so sorry.
Und Rubbering ganz besonders schön, weil don't forget the songs that made you smile and the songs that saved your life. Yes, you're older now and you're a clever swine, but they were the only ones who ever stood by you. Und das hat mich damals schon, genauso wie es mich jetzt immer noch ist. Ich krieg Gänsehaut und Tränen in den Augen. Das ist so ein toller Song. Und die Smiths, ich habe mir da alles abgeguckt. Ja, Morrisseys Art zu singen, zu tanzen, zu texten, die Gitarren. Das war so, die Zeit habe ich gerade ein paar Jahre vorher angefangen, so Bass zu spielen und auch Gitarre. Und ey, das hat irgendwas in mir hat das so resoniert mit dieser Art der tragikomischen Art und Weise so der jugendlichen Depression. Weißt du, was ich meine? Also
dieses Schwere, dieses leicht selbstmitleidige.
Absolut, ja, das ist das Wort, nach dem ich suche. Nicht tragikomisch, sondern so einfach so eine selbstmitleidige Hand an die Stirn. Woe is me. Alles ist so schlimm. Ich bin so einsam. Und das hat mich nie losgelassen.
Das ist so ein bisschen wie der Anfang von Safe from Harm, von Massive Attack.
Also je nachdem, von welcher Platte man sich den Song gezogen hat, gibt es da so einen direkten Übergang zu dem Song Asleep. Mhm. Und der fängt nämlich an mit diesem Wind und dann diesem Klavierintro, was man jetzt gerade schon so erahnen konnte. Das hat man damals so gemacht, ne? So bei so CDs oder bei Platten, als die Leute die halt noch so durchgehört haben.
Konzeptalben teilweise, ja.
Jetzt im Streaming natürlich ein absolutes No-Go.
Okay, ja.
Jetzt hängt da noch so ein Fetzen dran von so einem anderen Stück und der fehlt da dann natürlich.
Vielleicht, ja, stimmt, der muss da ja fehlen. Deine Eltern sind sehr jung gewesen, als sie Eltern wurden. Du hast eine etwas ältere Schwester. Und haben dich früh überall mitgenommen, weil sie offenbar auch Lust hatten, noch ein bisschen was zu erleben.
Ja, ich würde es ihnen mittlerweile nicht mehr vorhalten, weil ich jetzt so circa in dem Alter bin, in dem meine Eltern waren, als ich auf die Welt kam. Und ich habe ganz viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die noch ein Ticken jünger oder so Ticken älter sind, die jetzt gerade Eltern geworden sind. Und das ist völlig verständlich, dass man dann, finde ich, nicht einfach den Stopp-Knopf drückt und sagt so, okay, mein Leben ist jetzt vorbei und ich verschreibe mich jetzt ganz diesem neuen Menschen. Auch das wird es mit Sicherheit geben, aber weiß ich nicht, vielleicht war ich da etwas zu harsch.
Als du das beschrieben hast in dem Buch, in deinem Urteil?
Ich rede ja da aus einer vergangenen Perspektive.
Ja, und ich finde auch gar nicht, dass du das jetzt, dass dieser Part besonders negativ rüberkommt.
Nein,
das ist eher beschreibend.
Nicht.
Das ist eher beschreibend, dass du das Gefühl hast, die Hälfte deiner Kindheit in einem Laden namens Chevys zugebracht zu haben.
Ja.
Das kann auch bedeuten, dass du sehr viele Eindrücke bekommen hast. Du hast offenbar auch sehr früh angefangen, Fernsehen zu gucken, MTV, Musikfernsehen, sprich, da bist du viel mit Musik und mit Outfits in Verbindung gekommen. Und hast du einen eigenen Fernseher in deinem Kinderzimmer gehabt schon?
Später ja. Es gab das Kinderwohnzimmer, wurde das bei uns genannt. Das war einfach so ein Raum im zweiten Stock, von dem man nicht genau wusste, was man mit dem machen sollte. Und das war quasi das Durchgangszimmer zu dann später meinem Schlafzimmer. Mhm. Und dann meine Schwester war schon ausgezogen und da stand dann der Fernseher und das bedeutete natürlich, dass ich noch mehr Fernsehen schauen konnte als eh schon und viel Schrott geguckt auch. Aber ja, weißt du, das Musikfernsehen hat mir schon viel gebracht, würde ich sagen.
Du bist Multi-Instrumentalist.
Zwangsläufig, ja. Das klingt immer so hochgestochen. Ich kann kein Instrument gut spielen. Jay Reed hat, Gott hab ihn selig, ein Garage-Rocker aus Memphis, hat mal gesagt, ich wäre lieber in einer Milliarde Dinge okay, als in einer Sache ein Virtuose. Und das hat sich für mich schon immer wie eine extrem gute Ausrede angehört, die ich mir gerne zu eigen mache.
Stimmt es, dass du mit 8 ein Schlagzeug bekommen hast?
Ja, ja, das wurde bei uns geparkt. So, irgendjemand musste ausziehen, umziehen, was auch immer. Und es gab keinen Platz. Also wurde es natürlich zu uns gestellt. Und das war mir gerade recht. Dann habe ich halt angefangen, da so ein bisschen zu spielen. Es war sehr unbeholfen. Später dann wurde mir so ein bisschen gezeigt, wie das durch Freunde, die dann schon Schlagzeug länger spielten, wie das eigentlich richtig funktioniert. Und das habe ich mir ja behalten, würde ich sagen. Ich habe ja so gerne so Schockrock gehört und ich liebte halt.
Was ist denn Schockrock?
Schockrock, das hat man damals zu so Bands wie Slipknot und Mudvayne, Mushroomhead gesagt, halt so.
Schockrock.
Ja, Guar auch.
Guar?
Kennst du Guar?
Nein, ich kenn Skyr. Das kann man essen. Das ist sowas wie Joghurt.
Guar, die sind so verkleidet als Aliens und spritzen mit ganz viel Kunstblut rum. Habe ich irgendwie vor ein paar Jahren
Haben die nicht mal den Dings da gewonnen?
Das war Lordi. Das ist so die Light-Version davon. naja, jedenfalls.
Ja, okay.
Irgendwann zeigte mir ein Freund meiner Eltern Kiss.
Ah, ja, Fotos, ja, 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 Fotos, klar. Ja, ja, ja.
Und ich habe Gene Simmons gesehen, wie er da auf seinem Plateau steht mit den Plateauschuhen. Und der Bass sieht aus wie eine Axt und er, weiß, ihm tropft so das Blut aus dem Mund und er spuckt Feuer. Und ich dachte so, fuck, das ist so das Krasseste. Also besser wird's jetzt irgendwie nicht mehr. Das war dann auch die Zeit, wo es Comicbücher gab von Kiss, von einem Verlag namens Infinity Comics und da waren die natürlich dann so richtige Monster, ja, die Leute in der Mitte auseinandergerissen haben und so und ich dachte so, stimmt, wow, ich kann es kaum erwarten, die Musik dieser Band zu hören, das wird alles übersteigen, was ich an extremer Musik bis jetzt kennengelernt habe. Und dann war ich im Chevys mit meinen Eltern und es lief I was made for loving you. Und meine Mutter sagte, Max, das ist Kiss, diese Band, von der du so viel redest in letzter Zeit. Und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, das kann doch nicht sein. Mittlerweile kann ich das besser in den Kontext setzen. Das war ja dann so die Disco-Platte von Kiss. Und ich mag ganz viele Songs von Kiss mittlerweile auch. Aber ich war, kannst du dir das vorstellen, als so Rob Zombie und Marilyn Manson-Fan?
Ich versuche mir diesen ersten Part überhaupt vorzustellen. Ich muss zugeben, dass mir da, das ist so wie eine Achillesferse oder wie auch immer, wie so ein blinder Fleck, dass ich da nie nachempfinden konnte, warum es dafür eine Art von Begeisterung gibt. Dieses Schockrock und auch, ich vergesse auch immer, wie es heißt, dieses atonale.
So Noise-Musik und sowas?
Wahrscheinlich ja. Das ist auch dieses Schreien, dieses.
Ach so,
ich komme mir, ja, ja. Ich wollte Schreien extra nicht sagen, deswegen tue ich jetzt so unbeholfen, weil man fühlt sich sofort wie 800 Jahre alt. Aber es ist, das geht irgendwie, das trifft nicht meinen Nerv. Also ich kann Punk, konnte ich nachvollziehen, aber war schon ein bisschen enttäuscht, weil es ist mir zu wenig gewesen. So.
Inwiefern?
Im Sinne der Variation. Also okay. Es war halt auch sehr maskulin. Es gab ein paar gute Punk-Frauen auch, ne? Auch gerade im deutschen Punk. Aber ansonsten war mir ja, mir auch.
Nein, gar nicht.
So, Hansaplast, ich weiß, mit denen bist du, glaube ich, auch groß geworden. Ne? Deine Eltern haben das, glaube ich, auch gehört so ein bisschen. Diese deutsche, das, was man wahrscheinlich auch deutsche New Wave noch nennt. Ne?
Ja, ja. Oh ja, Hansaplast.
Super Band.
Ich bin mittlerweile mit Annette von Hansaplast gut befreundet. Wir machen auch Musik zusammen. Ach, die ist so cool, Und Hansaplast ist so geil.
Ja, ist wirklich. Also es ist wirklich ein Album, das ich auch, oder die haben mehrere gemacht, aber es gibt so dieses weiße, dieses Schnittmuster-Album. Das ist einfach toll.
Ja,
und dieses mit der brennenden Ratte, dieses, egal, jetzt sind wir viel zu, jetzt fangen wir
an. Tut mir leid, jetzt fange ich wieder an
Nein, das muss dir überhaupt nichts leiten.
Hansaplast, ja, ich verstehe, dass dir Punk zu spärlich und dann im Großen und Ganzen vielleicht zu simpel war, weil es ist ja so, dass
Das war mir auch zu aggro. Ja. Ich finde, das ist also.
Trägst du keine Wut in dir?
Ich trage mit Sicherheit auch Wut in mir, aber Wut zu teilen oder Wut, so eine Wutempathie fällt mir am allerschwersten. Traurigkeit oder jede Art von Gefühl kann ich, glaube ich, ganz gut teilen, nachempfinden oder so. Aber ich finde Wut, da habe ich so meine eigene Wut, aber die besteht nicht in diesem blinden Zerstörungs- oder in diesem Schreien oder so. Das ist mir too much. Hab ich keinen Bock drauf.
Das freut mich für dich.
Das kann ja auch ein Ventil sein, dieses Schreien und das Schlagen.
Das klingt sehr gesund auf jeden Fall. Ich bin da nicht so. Auch das resoniert sehr in mir, diese Wut. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, bei Schockrock ging es mir schon auch wirklich nur um visuelle Aspekte. Und ja, also zu seicht durfte es dann natürlich nicht sein. Obwohl gerade bei Kiss ja eigentlich dieser Gegensatz das Interessanteste ist, finde ich, jetzt wo ich so nochmal darüber nachdenke. Eigentlich total langweilig, wenn jemand gruselig aussieht und gruselige Musik macht. Und das ist ja auch was, das ist ja auch ein bisschen der Spagat, der mich entzweireißt, dass der blutüberströmte Teufel schlageresken Deutschpop mit 80er-Einschlag macht.
Du sprichst von dir gerade.
Ja, und die Leute, die gerne blutüberströmte Teufel sehen, die möchten ganz bestimmt keinen schlageresken Deutschpop mit 80er-Einschlag und vice versa.
Wer hat sich eigentlich überlegt, dass das Leben derart widersprüchlich sein muss?
Frechheit.
Frechheit. We are rockstars.
Ja.
Does it offend you? Yeah.
Was für ein geiler Bandname, oder? Does it offend you? Yeah? Fragezeichen. Toll. Ja, das war das, was ich gehört habe, bevor dann die Smiths in mein Leben kamen. Das war New Rave, das war Electroclash, das war bunt und Party und Happy und rosa Sonnenbrille und so. Das, was man jetzt, glaube ich, das kommt jetzt gerade wieder, dass Leute das so abkulten, weil das jetzt auch schon so lange her ist, ja, das wird jetzt Indie-Sleaze genannt. Und das finden, ich sag jetzt Kids, ne, das ist auch irgendwie ein bisschen peinlich, aber das, was so Kids jetzt gerade wieder für sich entdecken, weißt du noch die Zeiten von American Apparel? Alles hatte so pastellige Farben oder goldene Leggings, silberfarbene Sneaker.
Wie lustig, du sprichst von American Apparel und aber American Apparel und diese von dir beschriebene Szene ist ja auch nur eine Retro, eine Wiederauflage, ja, einer Sache, eben. Ich tatsächlich im Original erleben durfte, nicht ganz. Also ich meine, gut, aber ich bin Jahrgang 67. Also insofern, ich kenn's doppelt. Ich bin's doppelt durchlaufen sozusagen.
Und ich schwöre dir, wir stehen kurz vorm Hattrick.
Okay, ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich stehe da in meiner pastellfarbenen Karottenhose und warte. Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können diese Sendung, falls Sie sie gerade als Radiosendung hören, als Podcast auch streamen. Da finden Sie weitere Gespräche, zum Beispiel mit Jochen Distelmeier, Jan-Georg Schütte, Gerburg Jahnke, Pina Atalay, Joachim Krohl, Guido Maria Kretschmer, Christian Ulmen, Lars Eidinger, Ina Müller, Jan Plewka, Jim Rakete.
Oh. Jim Rakete hat die ersten Fotos von mir gemacht für meine erste Platte. Das habe ich mir damals ausgesucht und die lieben Leute bei meinem Label waren so nett, mir das auszutun.
Ja.
Und ich saß mit ihm im Auto, ich habe ihn nur einmal gesehen an diesem Tag halt und dann hat er mir von dem Autor Wolf Wondracek erzählt und ich habe mir dann, das war 2015, ganz viele Wolf Wondracek Bücher gekauft, die ich dann erst wie immer Jahre später gelesen habe. Und ich lese so gerne Wolf Wondracek Bücher und Gedichte und Immer wenn ich an Jim Rakete denke, denke ich auch an Wolf Wondratschek und das hat mich, glaube ich, auch textlich und so sehr geprägt. Deswegen habe ich gerade gejaucht.
Na, ist doch schön, dass es da Reaktionen gibt. Und all diese Gespräche können Sie sich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, anhören, entweder über die ARD Audiothek oder über YouTube, über andere Podcast-Plattformen. Wenn du gerade vom Prägen sprichst, wer viel Musik, Fernsehen in der Zeit geguckt hat und gerade möglicherweise auch auf dem Land gelebt hat oder in einer dörflichen Gemeinschaft, da ist es ja dann was ganz Besonderes, noch besonderer, wenn dann plötzlich so Figuren auftauchen wie der Sänger von The Prodigy oder Marilyn Manson, wo ich lange einfach irritiert war. Ich bin um einiges älter als du, ich habe den anders wahrgenommen in einer anderen Zeit. Ich habe schon gesehen, okay, das ist wie so eine Kunstfigur seiner selbst. Aber es würde mich interessieren, weil wir eben auch eine ganz andere Generation sind, wie du dieses Spiel mit der Androgynität wahrgenommen hast oder meinetwegen auch mit der Weiblichkeit und Männlichkeit. Vielleicht war das eher das Spiel und die Androgynität war das, was eigentlich gesetzt ist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht damals?
Ja, kurz. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo dieser Bruch gar nicht mehr gemacht werden soll, ja, sondern wo das alles, was es gibt, sollte einfach Common Property sein, ja. Das sollte jeder Person sollte alles, was es irgendwie zu tragen oder zu, ja, was alles, was es irgendwie nach außen zu tragen gibt, zustehen. Das sollte nicht so unterteilt werden. Und aber als kleiner Junge, wo ich gerade geglaubt hatte zu verstehen, was denn das eine und was denn das andere ist und was diese beiden Sachen unterscheidet, da war so jemand wie Marilyn Manson extrem prägend, so wie es vielleicht für andere Leute David Bowie oder die New York Dolls oder so waren, weil ich so war, das geht doch gar nicht. Also das, ne, ich dachte halt, das sei eine Frau. Und meine Mutter hat mich dann korrigiert und ich war so, ah, also kann ich auch Nagellack tragen und lange Haare und mich schminken? Und natürlich ist es völlig egal jetzt. Die Antwort ist natürlich ja. Und das fand ich toll. Und
die Antwort ist nicht überall heute schon natürlich ja. Ich glaube, dass gerade, also natürlich nicht nur in Berlin, schon klar, da ist viel mehr durch die sozialen Medien, kann man es auch überhaupt gar nicht mehr einfangen. Ist gut, ist klar. Und trotzdem glaube ich, dass kleine Menschen, junge Menschen, die in kleinen Gemeinschaften leben und sich da nicht konform nach wie vor verhalten oder fühlen, dass die nach wie vor auch anecken.
Klar, und das war ja bei mir nicht anders, aber ich habe es ja auch extrem drauf angelegt. Ich weiß nicht, wo diese...
Erklär mal, was warst du für ein Junge, für die es nicht wissen?
Horror, lange auch noch. Anstrengend war ich und unfreundlich und ekelhaft und ätzend und... einfach auf Teufel komm raus, anstößig, bis wirklich in die allerwiderlichsten Gefilde, einfach bloß um Reaktionen zu provozieren. Und ich bin, es tut mir leid, wenn ich dir da keine abschließende Antwort geben kann, weil ich gerade immer noch dabei bin, das für mich aufzuarbeiten und zu verstehen, wo da vielleicht der Anfangspunkt lag oder immer noch liegt. Also weißt du, was so die Initialzündung dafür war? Das ist, wie ich immer so gerne sage, Therapiethema.
Naja, ich finde es auch wirklich interessant und das kannst wahrscheinlich auch nur du dir selbst beantworten, mit Hilfe der Leute, die entweder die richtigen Fragen stellen oder dabei gewesen sind. Aber letztendlich ist, was ich über dich gelesen habe oder aus Interviews so ein bisschen herauslese, ist, dass es dieses Zerrissensein ist, auf der einen Seite auffallen wollen um jeden Preis, andererseits wollen Kinder, wollen Jugendliche dazugehören und leiden darunter. Also was war zuerst da? Du kannst ja eh nicht dazugehören, egal ob du dir so ein Fruit of the Loom T-Shirt anziehst oder nicht. Man sieht, dass du eigentlich ein Monster bist und nicht zu uns gehörst, so, oder wie auch immer du tituliert wirst. Oder du fühlst das selbst.
Ja, ich glaube, es ist dieser enorme Kontrollzwang, den ich habe, der irgendwie darin sich auch bemerkbar macht, unter anderem, dass ich das an- und ausschalten will. So, jetzt möchte ich bitte als außergewöhnlich betrachtet und aber trotzdem dafür gefeiert werden und dann geht der Schalter wieder aus und jetzt bin ich euer
Euer Max.
Ja, genau. Und irgendwie ist das ja, also das ist total albern. Und das, so ist es ja auch so ein bisschen wie, ich bin gleichzeitig dein Kumpel, aber auch dein Chef. Jetzt sollst du bitte deinen Job richtig machen und ich motze dich an, weil mir nicht gefällt, was du machst. Aber im nächsten Moment will ich wieder mit dir rumhängen und halt irgendwie Späße treiben. Das ist so ein bisschen die Bipolarität des Ganzen, ja. Und das fällt mir nach wie vor schwer. Und mit jedem Jahr, was so ins Land zieht, habe ich das Gefühl, das macht mich wahnsinniger, wie ich war. Und wie gesagt, so, ich habe vielleicht auch einfach zu spät mich getraut, mal wirklich zu sagen, okay, vielleicht bedarf das hier wirklich professioneller Hilfe. Das ist ja überhaupt nicht...
Das rate
nicht,
ich jedem Menschen sowieso. Das ist so, als würde jemand helfen, deinen Keller aufzuräumen.
Genau.
Ja, das ist tatsächlich so.
Und also, das ist, das wird ja auch mehr und mehr entstigmatisiert. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass ich eines Tages eine abschließende Antwort geben kann, was eigentlich Phase war und warum ich so... Ja, also mit Sicherheit spielt da auch sowas rein, wie sich halt so den ganzen Tag irgendwie Jackass auf MTV reinzuziehen und alles muss halt immer irgendwie möglichst anstößig und...
Vielleicht spielt auch rein, dass du fast erstickt worden wärst, dass du gemobbt worden bist, dass du von anderen gequält worden bist. Also das sind ja letztendlich auch so Sachen, die...
Ich weiß,
nicht,
aber...
Ja, du, für dich ist das, du hast es erlebt und du hast es 30 Mal erzählt und deswegen hast du das Gefühl, jetzt ist auch mal gut.
Aber weißt
du... passiert ist es ja trotzdem.
Ich finde es einfach erbärmlich, wenn man... als Mensch nicht fähig ist, das zu nehmen und zu sagen, ja, genau so will ich nicht sein, statt einfach das zu reproduzieren. Das zeugt einfach, finde ich, von einem verkommenen Charakter.
Nee, das zeugt einfach davon, wie wir sind und was wir schaffen und was wir uns vielleicht erst erarbeiten müssen.
Ja.
Lass uns kurz, wir haben ja jetzt noch Zeit im Radioleben, ist jetzt Bergfest. Im Radioleben ist es jetzt so um die 15 Uhr und jetzt kommen die Nachrichten und dann haben wir noch die zweite Stunde hörbar. Im Podcastleben sind wir jetzt auf der Hälfte der Strecke, gleich geht's weiter. Wir hören jetzt Aim For von Flint.
Hammer.
Radio 1. Hörbar Brust.
Max Gruber, der Musiker, Komponist und Autor, ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn vielleicht unter Drangsal. Was ist Dobson?
Ach.
Oh.
Ich habe früher immer, wenn ich Musik gehört habe, also als ich noch ganz, ganz jung war, habe ich mich so auf mein Bett gehockt, auf die Knie und die Hände so vor mich und hab dann zum Klang der Musik bin ich einfach so nach vorne und wieder zurückgeschnellt und das habe ich stundenlang gemacht.
Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen. Ist das wie so eine...
Ich mach's dir später mal vor.
Okay.
Ich hab's bei Lesungen jetzt auch des Öfteren vorgemacht und das ist extrem beschämend für mich.
Ja gut, meinetwegen. Also du hast als kleiner Junge Musik gehört, du warst sehr musikaffin, sehr früh und es hat das mit dir gemacht und es hat das so mit dir gemacht, so häufig, also ich möchte nicht das Wort zwanghaft missbrauchen in dem Kontext, aber es klingt fast ein bisschen so, als hättest du gar nicht aufhören können damit.
Ich konnte nicht aufhören, irgendwann bin ich vor Erschöpfung einfach eingeschlafen. Ich will versuchen, das nochmal etwas wirklich genauer für die ZuhörerInnen zu beschreiben. Also man stelle sich vor, man kniet auf dem Bett.
Ja.
Man kniet. Und dann lässt man sich sozusagen einfach so nach vorne fallen. Die Hände...
Und stützt sich aber ab
und stützt
dabei.
Sich ab.
Also wie in so einer, was ist das für eine Yoga-Übung, die faule Katze oder so ähnlich.
Sowas, ja. Herabschauender Hund, aber man geht auf die Knie danach. Und dann geht man so, dann drückt man sich quasi... aus den Knien, aus den Schienbeinen so nach vorne. Ja, die Knie sind immer noch auf dem, auf der Matratze und man schnellt mit dem Oberkörper nach vorne und lässt den Hintern dann einfach wieder so auf die Fersen fallen. Und das einfach vor, zurück.
Aha. Also wie im Grunde Trab ohne Pferd unter einem.
Hände so vor mich und hab dann zum Klang der Musik bin ich einfach so nach vorne und wieder zurückgeschnellt. Und das habe ich stundenlang gemacht.
Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen. Ist das wie so eine,
Ich mach's dir später mal vor.
Okay.
Ich habe es bei Lesungen jetzt auch des Öfteren vorgemacht und das ist extrem beschämend für mich.
Ja gut, meinetwegen. Also du hast als kleiner Junge Musik gehört, du warst sehr musikaffin, sehr früh und es hat das mit dir gemacht und es hat das so mit dir gemacht, so häufig, also ich möchte nicht das Wort zwanghaft missbrauchen in dem Kontext, aber es klingt fast ein bisschen so, als hättest du gar nicht aufhören können damit.
Ich konnte nicht aufhören, ich bin echt, irgendwann bin ich vor Erschöpfung einfach eingeschlafen. Ich will versuchen, das nochmal etwas wirklich genauer für die ZuhörerInnen zu beschreiben. Also man stelle sich vor, man kniet auf dem Bett.
Ja.
Man kniet. Und dann lässt man sich sozusagen einfach so nach vorne fallen. Die Hände.
Und stützt sich aber ab.
Und stützt sich ab.
Also wie in so einer, was ist das für eine Yoga-Übung, die faule Katze oder so ähnlich.
Sowas, ja. Herabschauender Hund, aber man geht auf die Knie danach. Und dann geht man so, dann drückt man sich quasi aus den Knien, aus den Schienbeinen so nach vorne. Ja, die Knie sind immer noch auf dem auf der Matratze und man schnellt mit dem Oberkörper nach vorne und lässt den Hintern dann einfach wieder so auf die Fersen fallen. Und das einfach vor, zurück.
Aha. Also wie im Grunde Trab ohne Pferd unter einem scratched haben, ist ja dieser Junge, der einerseits dazugehören will, andererseits auffallen will, auf jeden Fall auffällt durch sein Verhalten, der gemobbt wird von anderen, der sich die Nähe stärkerer sucht, von denen aber auch, was auch keine gute Idee war. Also ich glaube, wiedergefunden habe ich mich in dem Satz, von dem ich nicht weiß, ob er autobiografisch ist oder gut erfunden, aber dass du in der Pause oft nicht wusstest, wo du dich hinstellen sollst in der Schule. Und ich glaube, das ist so, es gibt kaum ein größeres Symbol für Verlorenheit. Denn die Pause ist das, wohin man sich wünscht. Endlich, es klingelt, raus, was essen, rumlaufen, Völkerball spielen, irgendwas in der Art. Ganz egal heute.
Rauchen.
Ja, rauchen, ja, ganz genau. Aber bloß nicht, da nicht hin. Und dann beschreibst du so eine Szene, wie du oben im Schulgebäude runterguckst, so auf den Schulhof.
Ja, es ist so ein merkwürdiges Pendel zwischen, wie du schon beschrieben hast, dazugehören wollen und aber auch gebeutelt werden, aber halt das dann auch wieder auf wiederum Schwächere abzuladen selber, ja. Ich wurde windelweich geprügelt von meinen besten Freunden und ich wurde dann dadurch kein besserer Freund meinen jüngeren, schwächeren Freunden gegenüber, so dass ich habe das so weitergetragen. Ich war nicht nie ganz so schlimm, aber ich war auch wahrlich kein umgänglicher Typ.
Und das scheinst du dir auch vorzuwerfen sehr lange. Das ist das, was du vorhin zum Ausdruck gebracht hast.
Ja, aber guck mal, weißt du, das Ding ist nämlich das, die einfachste Art und Weise damit umzugehen wäre zu sagen, naja, wir waren ja Kinder. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass das nicht Leute enorm negativ prägen kann bis ans Ende ihrer Tage.
Total, total.
Und das werfe ich mir durchaus vor, weil ich das viel zu salopp betrieben habe, dieses Beleidigen und dafür schäme ich mich wirklich in Grund und Boden. Und es ist auch unangenehm, darüber nachzudenken, wie lange ich gebraucht habe, um mal den Film kurz abzustellen und zu merken, was eigentlich abgeht. Das ist alles wirklich, ist mir extrem unangenehm. Und habe mit Bandkollegen darüber neulich auch gesprochen, dieses sich Jahrzehnte danach entschuldigen und dass das Schlimmste, was einem passieren kann, einfach ist, dass jemand sagt, ich nehme deine Entschuldigung nicht an.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist wirklich, das ist schlimm, aber das ist dann zumindest klar.
Ja, ja, total. Aber trotzdem ist es so, wünsche mir eine Form der Absolution.
Ja, aber das ist, das wird es so nicht geben. Und einige andere werden sagen, ach komm Max, das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist so.
Ja, ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich blende ganz viel aus. Und Menschen erinnern mich dann, weißt du noch, wie du mal das und das gemacht oder gesagt oder kommentiert hast. Und das ist wirklich das Schlimmste für mich. Und das wiederum führt mich zu, ja, also ich finde es ganz grausam, dass man sich nicht aus sich selbst schälen kann und dass man Dinge nicht ungeschehen machen kann und dass man nicht
Ja, man kann sich verändern.
Ja, aber man kann nicht etwas ausradieren. Ich finde es, oder man kann nicht aufhören, man selber zu sein.
Nein.
Also man ist gefangen in diesem Körper und die Trennung zwischen Verstand und Körper, das ist sowieso so eine Sache. The Smiths, does the body rule the mind or does the mind rule the body? Und ich finde es so schlimm, dass man das nicht einfach wie so ein Hemd einfach aufknüpfen und in die Wäsche oder in den Mülleimer werfen kann und sich stattdessen dann lieber ein T-Shirt oder ein Pullover anziehen kann. Dass man nicht einfach sagen kann, das gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ein anderes Leben. Das danach suche ich noch nach dem Notausgang.
Das verstehe ich und das ehrt dich auch.
Nee, null.
Dass du dich damit auseinandersetzt, weil viele das nicht tun. Es passiert nur, weißt du, wenn...
Aber dann sucht man sich halt so, weißt du, da sucht man dann wieder nach einer Art und Weise, wie man sich dafür auf die Schulter klopfen kann.
Ja,
das hat überhaupt keinen...
Nein, das muss ja auch nicht so sein. Aber ich weiß auch nicht, welchen Sinn es jetzt ergeben würde, es zu exzessiv zu betreiben. Also ich glaube, die Auseinandersetzung damit, gebe ich dir gerne recht, wird allein nicht reichen, ist aber schon mal ein Schritt, den viele Leute gar nicht tun. Aber genauso wie wärst du jetzt zum Beispiel, ganz andere Situation, wärst du jetzt ein unerfolgreicher Musiker und früher aber sehr erfolgreich gewesen, würden dich Leute auch irgendwann festhalten und sagen, halt dich nicht so lange in der Vergangenheit auf. Das war, du hast es, wenn du Glück hast, bewusst wahrgenommen. Du gehst jetzt möglicherweise gesund oder nicht gesund damit um, aber guck nicht zu lange nach hinten. Also ich glaube, das Einzige, was man dir wirklich, wenn überhaupt, vorwerfen kann, ist, dass du noch keine Therapie gemacht hast. Weil ich glaube, dass man mit sich selbst entweder zu lasch oder zu hart damit umgeht.
Es ist schwierig, in das System zu kommen. Das wissen, glaube ich, alle Menschen, die das mal probiert haben, die sich nicht einfach privat irgendwie jemanden anheuern können, sondern die darauf angewiesen sind, das irgendwie über die, ich sage jetzt mal, Kasse zu machen.
Wobei das, also
klar, aber es dauert halt.
Ja, ne? Es dauert auch deswegen, weil du jemanden finden musst, der adäquat ist, der zu dir passt.
Ich glaube, ich bin da relativ...
Nein, überleg genau, ob du das wirklich sagen willst.
Nein, möchte ich nicht, du hast recht.
Du bist sehr eloquent,
Bettina,
du bist sehr voraus.
Lass uns über Musik sprechen.
Wir gehen über was ganz anderes,
genau. Lass uns über Musik sprechen.
Genau, bitte. Sehr gerne. Die gute Nachricht ist, dass aus deinem Viva-Hate-Tattoo, sorry, dass ich da rangehe, es hat dich irgendwann, hast du, ich glaube, da ist, zieht dir den Reißverschluss zu, ich kann es von hier aus nicht lesen, ist auf deinem Dekolleté sozusagen. Und ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass du das total jetzt anders oder gar nicht mehr so machen würdest oder doof findest, dass du das hast. Wahrscheinlich steht da auch inzwischen Viva Love oder sowas, zeig mal.
Ich habe es durchgestrichen und einfach Love oben drüber
geschrieben. Ach so, dann hätte ich mir die Arbeit gar nicht machen müssen. Ich habe nämlich Worte gesucht, in denen das Wort Hate verschwindet. Das heißt, du hättest machen können, Viva Matriarchat.
Oh Gott.
Da ist Harte drin.
Ja.
Wie auch in Alpha-Teilchen.
Oh, wow.
In Buddha-Tempel.
Ja.
Und in Chateaubriand. Das ist ein Doppellendensteak. Also Viva Chateaubriand kannst du dir auch stechen lassen. Aber jetzt hast du ja schon entschieden, dass es Love ist.
Jetzt bin ich so ein bisschen, das ärgert mich, weil das wäre vielleicht...
Chateaubriand
wäre
besser gewesen.
Das wäre vielleicht der bessere Gag gewesen einfach. Ich kann auf jeden Fall... jedem davon abraten, jeder Person sich tätowieren zu lassen.
Wie bitte? Du bist voll davon.
Ja, ich weiß, aber deswegen weiß ich ja auch, von was ich rede.
Ja, ich weiß es auch. Geil. Oh ja, stimmt. Hier ist ja auch noch eins. Ja klar, und hier haben wir einen Arm.
Ich habe vor ein paar Tagen war ich in einem Späti und der Kerl, der da arbeitet, der ist relativ, wie sagt man denn?
Groß?
Grob.
Mhm.
Und man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie in dieser Seinfeld-Folge mit dem Suppengeschäft. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man dieser Person so begegnet. Man muss immer sehr devot sein. Und dann hat er wieder meine Tattoos begutachtet. Und ich wollte so scherzhaft sagen, so, na mach dir doch auch mal endlich eins. Er hat offensichtlich keine... Er meinte so, nein, ich will nicht aussehen wie eine Zeitung, so wie du.
Oh,
das fand
okay.
ich sehr lustig.
Zeitung.
Wie eine Zeitung.
Zeitung ist aber gar nicht grob.
Nein, aber ich finde es sehr lustig, dass ich aussehe wie eine Zeitung. Wie so ein Hausaufgabenheft oder sowas, das voll gekritzelt ist. Naja.
Okay, denn der Song, der nächste Song, den du ausgesucht hast, kommt von dir.
Oh.
Jetzt hören wir dich mal und dann hören wir mal, wie das so entstanden ist und was dich zum Musiker gemacht hat. Escape Fantasy Drangsal.
Alte Bilder blenden mich, ich blende sie alle aus. Danach tönt die Melodie, auch sie mir sehr vertraut. Hab ich das gesagt, ist mir längst egal. Ich weiß doch gar nicht, wer ich bin.
Ja, Drangsal, mein Gast heute, Max Gruber. Mit 18 bist du nach Berlin gezogen, hast kurz mal was studiert, warst auch kurz mal in Leipzig. Wie hat dich die Musik gefunden? Wie bist du Musiker, Komponist geworden, Sänger?
Ich glaube, dass das so ein ganz natürlicher Impuls ist, dass wenn man was gut findet, dass man es dann auch selber machen möchte. Mit Sicherheit auch erstmal covern und dann kommt man eigentlich gar nicht drum rum, selber Lieder zu schreiben, glaube ich. Und ich habe in meinem Kopf schon als Kind so Fantasielieder irgendwie komponiert, an die ich mich auch noch erinnere.
Na, jetzt gib mal eins preis oder andere Frage. Ach Gott, bitte.
Nein. Ich hatte mal so einen Song, es ist ganz lustig, ich hatte mal eins, das hieß Love It or Leave It. Und es gab dann später auch den Drangsal-Song Love Me or Leave Me Alone. Also, wenn man nicht mehr weiß, wo man sich bedienen soll, dann bedient man sich halt an den Fantasiesongs.
Okay.
Und ja, es war klar, das war einfach klar, dass es das werden muss. Ich hab Praktikum gemacht in Berlin bei einem Musiklabel, bei zwei Musiklabels, Domino und Mute, bei der wundervollen Anna Haffmanns. Und die hat irgendwann gesagt, du, das ist nix, du musst Musik machen. Mhm. Und ich war so, ich würde lieber, glaube ich, irgendwie was arbeiten. Nee, du musst das machen. Und ich habe es mich, glaube ich, nur nicht getraut. Und es hat dann noch einige Jahre gedauert. Und du weißt ja, wie es ist. Es gehört viel, viel, viel Glück dazu. Mit Sicherheit auch Beharrlichkeit. Aber man braucht schon viel Glück. Man muss es auch forcieren. Aber
ich weiß von vielen Musikerinnen und Musikern, dass, wie du sagst, Glück ist dabei, aber irre viel Disziplin. Ich glaube, Annette Humpe hat das mal gesagt, aber ich kriege dieses Ganze nicht, ich kriege diese 360 Grad nicht. Es ist einmal 90 Grad sind Talent, also ein Viertel ist Talent, ein Viertel Selbstdisziplin, ein Viertel gutes Timing. Doch, und ein Viertel Glück, dann haben wir es doch.
Ja, das stimmt. Ich würde mich niemals auf eine Stufe stellen wollen, die auch nur eben im Blickfeld von Annette Humpe ist natürlich. Aber ich würde dem durchaus irgendwie versuchen beizupflichten. Es ist, die Musik ist das Einzige in meinem Leben, was nie an Wert verloren hat und nie an Bedeutung verliert und nie an Power und an Kraft.
Zauber, richtig, genau. Das ist wirklich Zauber.
Wir leben in einer Zeit, darüber denke ich die letzten paar Tage viel nach. War das ein Seufzer?
Nee, ein erleichterndes Ausatmen, weil ich mich zusammengerissen habe, nicht bei jedem deiner Worte zu sagen, genau, geht mir auch so.
Weißt du, ich finde, wir leben in einer Ära der Desillusionierung, eben durch die Schnelllebigkeit und durch die Vernetztheit aller Dinge gibt es wenig Zauber noch. Zum Beispiel, ich will ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf Netflix die Doku über das Woodstock Festival 1999 geguckt. Und solche Dokumentationen oder YouTube-Videos, die irgendwelche Tricks verraten oder irgendwie hinter die Kulissen blicken, sei es, kann ich einen Zahnstocher so werfen, dass er in der Wand stecken bleibt, sei es, wie früher bei Game-Shows beschissen wurde oder sei es sowas wie dieses Woodstock-Ding oder hier kann man erkennen, wie Wrestler miteinander absprechen, welcher Move als nächstes ist. Alles wird konstant entzaubert. Mhm. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, sofort, klar.
Überall wird hinter die Kulissen geblickt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das hat viele Dinge sehr trist gemacht. Aber ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn, was ich gerade sage. Aber Musik irgendwie nicht.
Genau, das stimmt.
Das hat immer noch so einen intrinsischen Zauber, den man dem nicht nehmen kann, auch wenn man halt weiß, wie beschissen es doch teilweise ist, jetzt Musik zu veröffentlichen, monetär gesehen. Trotzdem, es ist so schön, das Einzige, was mich wirklich traurig gestimmt hat, ist der Satz von Paul Simon aus dem Song The Cool Cool River, "Sometimes even music doesn't substitute for tears." Manchmal ersetzt auch Musik das Weinen nicht. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ist ja auch.
Stimmt, aber es ist so schlimm, darüber nachzudenken, dass das nicht das Pflaster für alles im Leben sein kann.
Nein, im Gegensatz. Also ich meine, ich würde sogar so weit gehen, was heißt so weit gehen? Ist doch klar, die Musik ist ja oft der Treiber für die Tränen. Also das ist ja auch gut so. Also, dass Musik vorgeschaltet ist, um eine Katharsis in Gang zu setzen oder irgendwas in der Art. Also, das ist ja das.
Es kann so viel sein. Es kann dich antreiben, es kann dich runterbringen.
Genau.
Ich habe jetzt angefangen, im Tourbus immer Ambient Dreamscapes und Ambient Essentials Playlisten auf Tour zu hören, wenn ich schlafen oder lesen will. Mhm. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Vor der Show möchte ich aber natürlich eher sowas wie A Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter hören, um so ein bisschen das Blut in Wallung zu bringen. Und das ist so toll, was Musik alles kann.
Genau.
Und deswegen war es einfach klar, dass es zumindest irgendwas mit Musik sein muss, ja. Und dann kam noch der, was weiß ich, Geltungsdrang dazu und ey, voilà, here I am.
Du bist schnell eingeladen worden, als Vorband für gute Bands zu spielen. Du hast für Casper gespielt, du hast für wen noch gespielt? Das war 2016, war auch ein gutes Jahr.
Kraftklub,
ganz genau. Dann bist du 2016, glaube ich, ausgezeichnet worden als vielversprechender Newcomer.
Ja,
das Tendenz war auch, richtig.
Das war
oder?
Auch peinlich.
Warum?
Ach, weil ich da, ich habe den Preis angenommen und in meiner, ich nenne es jetzt mal Dankesrede, die keine war, einfach bloß eine andere Band, die auch nominiert war, so gedisst, würde man glaube ich sagen. Und das finde ich, weißt du, das fand ich früher extrem cool, aber das finde ich heute auch mal wieder nur, wie die Jugendlichen sagen, cringe. Das finde ich cringy. Gut.
Ja, aber immerhin kann man dich zur Selbstkritik beglückwünschen.
Also es war auf jeden Fall ein aufregendes Jahr und ich bin sowohl der Band Kraftklub als auch Casper total verbunden, dass sie mich an dem Punkt, wo ich auch als Liveband oder wo wir als Liveband noch nicht auf einem Level waren, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, ja klar spielen wir vor Kraftklub, waren, dass die trotzdem gesagt haben, nee, macht mal, weil das ist schon ein großer Vertrauensbeweis und das ist auch dann mal nicht gut spielen und doof gefunden werden, das ist meistens sehr viel mehr wert als so tosender Applaus.
Wie heißt das aktuelle Album?
Exit Strategy.
Und es ist das Dritte, ne? Ja, okay. Und hast du noch den Podcast mit Casper?
Im Prinzip ja.
Wie lange? Der läuft schon recht lange.
Der läuft nicht. Wir haben 2018 eine Staffel gemacht, dann 2-3 Jahre Pause.
Ach so, okay.
Dann haben wir wieder eine Staffel gemacht und dann wieder, jetzt gerade sind wir wieder im Nichts. Und ich finde das auch ganz gut so. Ich möchte das nicht machen müssen, sondern ich möchte es machen wollen.
The Residence hast du mitgebracht. Das ist ein kurzer Song. Perfect Love heißt er.
Ey, es ist so krass, wie man, und das hält mich am Leben, wie man nie aufhört, Musik zu entdecken. Und das kann ja von heute auf morgen findet man plötzlich Techno gut oder irgendwas, was man früher vielleicht abgelehnt hätte. Und das ist auch so zauberhaft. The Residents sind ein loses Avantgarde-Kollektiv, das seit den späten 60ern, frühen 70ern, glaube ich, besteht aus San Francisco, möchte ich sagen. Und das habe ich auch sehr früh irgendwie entdeckt und habe dann immer bei dem Mail-Order angerufen in Deutschland, Euro Ralph von Ralph Records. Ich möchte unbedingt wissen, wer die Frau war, die da gearbeitet hat, die immer ans Telefon gegangen ist und die mir Turbo-Negro-CDs geschenkt hat. Ich möchte das unbedingt rausfinden. Das war so toll. Ich war da auch erst, weiß ich, 14, 15 oder so. Ich habe die Residence auch einige Male live gesehen. Es gibt dieses Album, The Commercial Album, von dem auch dieser Track ist. Das sind 40 Songs, alle um die Minute. Und das ist lustig, weil die haben sich einfach Radio-Werbeslots gebucht, in denen die dann die Songs einfach gespielt haben. Weil solche Musik würde ja eher jetzt nicht im kommerziellen Radio laufen. Und solche Aktionen gibt es von dieser Band wirklich unendlich viele. Ich empfehle wirklich allen, die zuhören, sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das ist ein wundervoller Kosmos. Und ich möchte noch, tu mir leid, sagen, diese Zeile in dem Song, es ist nur eine Zeile, die ist wahnsinnig geil. There's something I must tell you, there's something I must say, the only really perfect love is one that gets away.
Das war's schon. Ich war echt so, ja. Aha. Ja.
Das war's.
Ja.
Ich war vor einigen Tagen zu Hause bei meinen Eltern. Für einen Tag nur. Und meine Mutter hatte so alte T-Shirts von mir gefunden, die ich für längst verschollen geglaubt hatte. Und da war auch ein T-Shirt von The Residents dabei, wo drauf steht Residence for Presidents. Da habe ich mich sehr gefreut.
Was gibt's denn überhaupt noch von dir in deinem alten Elternhaus?
Einige Sachen, die meisten davon sind echt Klamotten. Und ich will auch nicht, dass sie die wegschmeißen. Ich möchte sie aber auch nicht mit nach Berlin nehmen.
Ah, schlecht. Also können sie in deinem, hast du noch dein, ach nee, das alte Elternhaus gibt's ja nicht mehr. Das ist ja das mit den Edding, mit der Eddingwand. Aber hast du so ein festes Bett, wenn du zu deinen Eltern kommst? Ich habe nämlich gelesen, dass wenn du in deiner Schöpfungsphase bist, wenn du schreibst und komponierst, dass du dann in die alte Heimat fährst.
Das habe ich früher so gemacht. Ich glaube, mittlerweile packe ich das nicht mehr. Ich würde wahrscheinlich einfach woanders hinfahren.
Wegen der Vibes dort.
Ja,
wegen
ja. Weiß ich nicht, schlag mal was vor.
Nordsee.
Ja, zum Beispiel oder so. Hab gehört, Frankreich soll ganz schön sein. Der Schweizer Sänger Dagobert lebt ganz einsam auf so einer Hütte in den Bergen. Da war ich auch mal. Da kann man immer hin und sich einfach mal für eine Weile entkoppeln.
Ja, ich glaube, dass diese Vorstellung davon, diese Erfahrung habe ich auch gerade neulich erst wieder gemacht, man muss sich ein bisschen hüten, dieser Vorstellung zu viel Gewicht zu geben, denn die Realität sieht dann doch manchmal ein bisschen anders aus.
Also das so ist so traurig, dass du das sagst, weil eine Freundin von mir, die Malerin Sophia Süßmilch, die ist nicht nur Malerin, ist Künstlerin, die ist jetzt weg in so, auch in so eine, ja, wie soll man das sagen?
Isolation.
In so einer Eremitage irgendwie geflüchtet. Ja. Und ich dachte halt, dass das alle Probleme löst. Und dann war sie neulich kurz da und wir haben uns unterhalten und sie meinte, das hat den Krach in meinem Kopf nur lauter gemacht.
Das kann
und
passieren.
Der Satz, der hat mich so getroffen und verunsichert, weil man sucht sich ja eben, wie du sagst, immer so diese Fluchtpunkte und hofft, dass das dann so das Be-all, End-all ist.
Ich glaube, man muss zusehen, dass man genügend Adapter dabei hat, im übertragenen Sinne, um dann vor Ort aus dieser Isolation kurz auch, deswegen halte ich so eine Berghütte für falsch, weil es unter Umständen 2 Stunden dauert, bis du in das nächste Café kommst, um dann doch mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Denn diese Vorstellung davon, wie Einsamkeit ist und wie Ruhe im Kopf entsteht, muss sich nicht unbedingt mit der Realität decken. Und plötzlich, wie du gerade deine Freundin zitierst, plötzlich wirst du mit irgendwelchen Dämonen oder was auch immer konfrontiert und denkst so, oh, dieses Schlafen hier, dieses Aufwachen hier, das Spazierengehen ist zwar gut, aber ich würde auch ganz gerne 2 Stunden am Tag irgendwie einfach nur auf so eine Bushaltestelle gucken und vor einem Bäcker sitzen und hin und wieder mal mit jemandem quatschen.
Es ist extrem ärgerlich, finde ich.
Naja, warum glorifiziert man dieses Bild von diesem, ist doch auch doof.
Ja, sieht immer so schön aus, wenn Leute so Fotos davon haben.
Fotos,
ja.
Eben. Fotos sagen ja echt alles aus.
Kennst du noch die Band Fotos?
Nein.
Nicht?
Nein. Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich einen Song von denen.
Ja, die haben ein sehr schönes Lied, Explodieren heißt das. Die gibt es auch immer noch. Da ist so eine Zeile drin, an die ich jeden Tag einmal denke. Sag nicht, dass du verbittert bist, weil Bitterkeit ihre Kinder frisst. Das finde ich voll schön.
Pass auf, wir spielen jetzt von dir.
Von mir?
Nee,
ach so.
Von deiner Liste. Wir bauen eine neue Stadt. Mhm. 1000 Roboter.
Mhm. Erinnerst du dich?
Nein.
Gut.
Hilf uns.
Ja, eine Band, die 2007 oder 2008 ihre erste EP mit dem Titel Hamburg brennt veröffentlicht hat. Bei Buback, möchte ich sagen. Mhm. Später dann bei Tapete. Hat für Riesenfurore gesorgt. Eben auch durch die Attitüde der Band.
Weil sie
sehr frech waren.
Was ist frech?
Aufmüpfig laut. Es gab eine Fehde mit T.S. Uhlmann, mit dem man sich ja eigentlich unmöglich streiten kann.
Das denke ich auch.
Das habe ich damals gehört. Hamburg brennt, ein fantastischer Song. Es gibt eine sehr gute Doku über diese Band. Mhm. Ein Dokumentarfilm, Utopia Limited heißt der. Wo man das auch so ein bisschen miterlebt, wie die sich halt, ich sag jetzt mal, aufführen.
Wird das so ein bisschen, ist das auch so ein Glorifizieren so eines Ego-Trips? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also das wurde dann von der Musikpresse natürlich gefressen, weil das halt sich gut liest. Ja, das waren irgendwie auch so das war die letzte Zeit wahrscheinlich, wo sowas wie Intro und Specs sehr relevant waren für
die Musikzeitungen.
Genau, für die es ja jetzt beide nicht mehr gibt, für so das Geschehen auf dem Markt. Und da wurde diese Band sehr viel besprochen. Und aber auch immer viel doof gefunden von vielen Leuten, weil das halt angeeckt ist. Und das fand ich aber natürlich total cool. Und die haben diesen Song, Wir bauen eine neue Stadt. Und ich dachte immer so, wow, der ist ja so geil. Dann irgendwann habe ich rausgefunden, dass das ein Cover ist von der Gruppe Palais Schaumburg.
Aha, die kenne ich zum Beispiel.
Genau, noch. Und dann war ich so Holger Hiller. Und dann war ich so, was ist denn Palais Schaumburg für ein Bandname? Was machen die denn? Dann habe ich Palais Schaumburg gehört und ich war so, oh mein Gott, das ist ja nur geil. Dann habe ich angefangen, so alte Folgen von Pop 2000 und so zu schauen.
Das war eine sehr, sehr gute, vielteilige Dokumentation.
Über so die Jahrzehnte in der deutschen Musik. Und da kam dann, ne, Hansaplast, die einstürzenden Neubauten, alles, was so auf den Labels Zickzack war.
Ah, ja.
Der Plan.
Der moderne Mann, KFC, wahrscheinlich solche Sachen, ne?
Der moderne Man. Der moderne Man. Sprung aus den Wolken, Bergtraum oder wie sie alle hießen, so ein Side-Project. Ich könnte stundenlang weitermachen.
Aber diese Zeit haben wir ja leider nicht, denn wir müssen jetzt Roboter hören.
Ich weiß, und das war für mich halt, das hat nochmal so deutschsprachige Musik und NDW, wo ich mich ja, das kann man jetzt auch einfach mal sagen, schwer bedient habe und auch immer noch bediene, soundästhetisch wie inhaltlich, und was jetzt gerade auch wieder aufkam mit der sogenannten neuen deutschen Welle mit Künstlern wie Edwin Rosen zum Beispiel, was jetzt wieder relevant wird, das habe ich damals so für mich richtig entdeckt und gesuchtet, Fehlfarben, was weiß ich. Und ich finde das so eine schöne Intersektion. Einmal 1000 Roboter und einmal Palais Schaumburg und was das für mich so bedeutet hat, ja.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser.
So. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Drangsal, aka Max Gruber, ist heute hier zu Gast. Er ist Autor, er ist Komponist, er ist Multi-Instrumentalist und Sänger. Und sagt, wir verstehen uns schlecht, die Außenwelt und ich. Ja?
Manchmal, ja.
Ja.
Ich fühle mich, glaube ich, in diesem Raum, in dem wir uns gerade gegenüber sitzen, auch so wohl, weil wir sehr eingeigelt sind. Wir sind umgeben von so schalldämpfenden Wänden.
Mhm.
Der Rollladen ist unten.
Einer auf jeden Fall. Ja. Ein bisschen gucken wir aber auch ins Grüne.
Ah, das ist doch perfekt. Aber wir sehen nichts von dem, was dahinter liegt.
Mhm.
Und das finde ich, find ich wohlig.
Würdest du das gerne, wenn das ginge, dass du dich für so ein weiß ich nicht, Tage vielleicht in so eine kleine, du hast doch auch von so einer Blase geschrieben.
Ja.
In dem Buch. Damit geht es eigentlich los.
Genau, der Satz ist aus diesem Kapitel. Mhm. Es gibt so ein Gedicht, was vorher da drin ist, und dann kommt das erste richtige Kapitel, wenn man so möchte. Und das ist, da ist dieser Satz aus, die Blase.
Was Bubble. Ist denn das Schlimmste am Leben? Also es gibt, Ja, es gibt Menschen, die sagen, ich bin gut, aber ich komme mit der Welt da draußen nicht klar. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich habe die größten Probleme mit mir selbst und komme deswegen mit der Welt nicht klar. Was würdest du sagen, was ist das Schlimmste für dich?
Am Leben?
Ja, das Schwierigste.
Vergangenheitsbewältigung. Das finde ich, und da gibt es natürlich auch Dinge, über die ich halt einfach nicht spreche, so, die vorgefallen sind. Mhm. Ja. Das fällt mir schwer, aber das ist auch eine Momentaufnahme, möchte ich sagen. Ich bin nämlich eigentlich gar kein unglücklicher Mensch. Am liebsten. Ich kann dir nur jetzt sagen, wie ich mich gerade fühle und was mich so die letzten 1 bis 2 bis 3 Jahre so umgetrieben hat.
Das ist viel. Also das findest unter du? Ja. Okay. Ja, das finde ich viel.
Aber ich finde es gar nicht so viel, weil diese 2 Jahre, wo alles auf Standby war, die fühlen sich sowieso wie so ein sämiger Brei an irgendwie total lang und irgendwie total kurz. Und deswegen finde ich das gar nicht so viel, weil da so über einen langen Zeitraum relativ wenig passiert ist, in meinem Leben zumindest, während der Lockdowns und so. Deswegen, ich finde es gar nicht so lang, wie mich das jetzt umtreibt. Es wird bloß immer mehr. Und deswegen gilt es für mich, dem entschieden entgegenzuwirken oder zumindest zu versuchen, damit die nächsten 3 Jahre das nicht auch noch so das
Ding wird. Ja, ist schade.
Ich habe nämlich auch gar keinen Bock, nochmal ein Album zu machen, wo es um genau dasselbe geht. Das ist total langweilig. Und
du musst dir auch wirklich gestatten, mal
Punkt zu machen.
Ja, das bedeutet ja nicht, dass du das verleugnest oder so.
Ja.
Aber ich finde, wir haben so viel damit zu tun, es einigermaßen, wenn wir den Blick irgendwie nach vorne in die Zukunft, wie auch immer, was da auf uns zukommt, das sind eine ganze Menge Herausforderungen. Den muss man sich nicht gedanklich stellen, weil sonst wird man wahrscheinlich wahnsinnig, ja?
Ich glaube, es hat viel mit Ausblenden zu tun, oder?
Aber hältst du das denn immer für falsch? Also ich will nicht, wie gesagt, ich will das leugnen und so gar nicht glorifizieren, aber ich glaube, für die Seelenhygiene ist es gar nicht so falsch, hin und wieder Sachen auch auszublenden.
Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube auch, es geht oft gar nicht anders. Ich meine, Ausblenden als Taktik ist etwas, das wir jeden Tag im Alltag einsetzen müssen, auf allen möglichen Ebenen. Da liegt noch der ungeöffnete Brief auf dem Küchentisch.
Solche Briefe habe ich auch.
Es geht jetzt einfach nicht.
Genau.
Ich muss jetzt los, ich muss jetzt Konzerte spielen.
Genau, und dann gibt es natürlich die große Skala von, es geht jetzt nicht und es geht auch Dienstag nicht und wahrscheinlich wird es auch Freitag nicht gehen. Aber wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen und in 3 Monaten liegt er da immer noch und man findet eine Erklärung, warum es immer noch nicht geht.
Ja, dann wird es problematisch.
Ja, dann wird es problematisch.
Nein, aber ich glaube, ich säße nicht hier, wenn ich nicht das Licht am Ende des Tunnels wählen würde. Man schreitet voran in seinem Leben und dann findet man Dinge entweder halt gut oder nicht gut und dann überlegt man sich, wie man in Zukunft verfahren will, damit man nicht wieder in so eine emotionale Bredouille gerät, sondern dass man das Leben einfach hauptsächlich irgendwie genießen und den Dingen frönen kann, die man halt toll findet, wie zum Beispiel Mucke machen.
Bist du dir ein Freund?
Bald. Bald.
Okay.
Ich bin auf dem besten Weg dahin. Und da gehört ja viel dazu. Da gehört auch dazu, nicht nur Schrott zu essen und nicht nur vorm Computer zu hängen. Also man kann sich auch ein Freund werden, indem man sich besser behandelt. In allen Belangen. Ja, voll.
Ich weiß jetzt nicht mehr, für welchen letzten Song wir uns entschieden haben.
Ich will es kurz sagen, ich hatte noch 2. Ich habe aber natürlich wieder so viel über irgendwelche...
Wir könnten sie beide noch unterbringen, also okay. Sehe ich gerade. Also fangen wir mal an mit Exploding Blues.
Ich wusste bis gestern gar nicht, dass der so heißt. Das habe ich gestern erst rausgefunden. Ich höre den seit Jahren rauf und runter. The Savage Young Taterbug, das ist ein Mann ohne festen Wohnsitz, der durch die USA tingelt. Und von dem dann auch mal irgendwie 2, 3 Jahre gar nichts rauskommt. Und dann muss man sich irgendwie durch stundenlanges Googlen, muss man rausfinden, dass auf irgendeinem obskuren Tape-Label mal wieder irgendwas rausgekommen ist. Und die Sachen klingen dann auch immer so. Also das ist so Lo-Fi, Kram. Ja, so experimentelle Musik. Das ist nicht so das klassisch produzierte Album mit Liedern. Irgendwann hat irgendeine Musikseite oder so den mal zu einer Session eingeladen. Night Trotter. Und die haben dem dann so ein verstimmtes Klavier hingestellt und irgendwie zwei Mikrofone. Und dann hat er 4 Songs improvisiert.
Ja.
Und das ist so das am meisten Hi-Fi Savage Young Taterbug Material, das zu kriegen ist. Und da ist ein Song dabei, der, für mich war das immer Song 3, aber es ist Exploding Blues, heißt der scheinbar. Und es ist ein Song, den ich seit Jahren covern will. Und jedes Mal, wenn ich es mache, merke ich einfach, dass ich an die Kaputtheit seiner Stimme und an die Ehrlichkeit und an die Abgefucktheit von dem Typen so, also man muss den sehen, ja, der sieht, kennst du diese Kids, die so auf Güterzüge aufspringen und so von Stadt zu Stadt reisen in den USA? So sieht er aus. Und ich komme da nicht ran. Und die Zeile, get up boy, we're going down the river shore while the moon is shining bright. Our lips and our spit are the same color as wine. Honey, put your hand in mine. Es ist, weißt, also, das ist nichts Neues und das ist jetzt auch nicht so besonders. Aber die Kombination, so die Summe der Einzelteile, die, das, ich muss jedes Mal wirklich
das zusammenfassen. Es ist Poesie, so wie du es sagst.
Ja, es berührt mich sehr und ich freue mich immer, wenn ich irgendwie es schaffe, das irgendwo reinzumogeln und dem so eine Fläche zu geben, die es vielleicht sonst, ja, nicht gekriegt hätte. Keine
Willkommen
Ahnung.
In ihrem trojanischen Pferd.
Exakt. Hammer, das ist doch die beste Abmod.
Naja. Okay. Ja, naja. Ja, also ich habe dir ja gesagt, das erinnert mich an den Moby hat mich der Anfang erinnert so ein bisschen. Mhm. Und ansonsten hört man, dass der viel Seele. Und dein Blick ist schon so, als Hund würdest du jetzt würdest du so hochziehen. Du verteidigst diesen Song und diesen Mann und du willst irgendwann selbst einen Song mit ihm machen.
Ja.
Und dies ist jetzt der zweite Aufruf.
Ich probiere es, aber der ist so oft so verschollen. Und
der wird diese Sendung nicht hören, aber wir wissen noch, dass wir über 7 Ecken mit jedem irgendwie bekannt sind. Also wird es jetzt irgendjemanden geben, der jemanden kennt, vor dessen Drogeriesupermarkt dieser Mann möglicherweise morgen steht mit seiner Gitarre.
Ich werde ihn finden.
Gut, und du wirst einfach
nein, es ist komplett abgefuckt und ist auch nicht schön zu hören. Aber das wiederum macht es, finde ich, so wertvoll, weil da viel Ehrlichkeit drinsteckt. Ich habe das Gefühl, das ist was ich selber oft nicht packe, dass es wirklich so ganz unverschleiert ist. Ja, das finde ich irgendwie cool.
Jesus Maria, das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ADHS, aber darf man das überhaupt noch sagen?
Entschuldigung.
Yuki, komm hierher. Jetzt ist hier alles gerade durcheinander. Zeit, um diese Sendung zu beenden. Mhm. Also, geh auf deinen Platz. Damit meine ich übrigens den Hund.
Nur stimmt alle. Gar nicht. Ich bin aufgestanden. Nein, Spaß. Komm, blöd.
Wir sind alle aufgestanden. Wir stehen jetzt alle in der Mitte des Raums, halten uns gerade fest. Wie vor einem großen Fußballspiel stehen wir in einem kleinen Kreis. Der Hund, Mariam, du und ich. Und verabschieden uns voneinander. Es war schön. Ich habe nicht alles verstanden, weil ich nicht jede Band kannte, die du mitgebracht hast und nicht alles zuordnen konnte, wovon du uns erzählt hast, aber ich werde das nachholen.
Es ist, es gibt im Englischen ein gutes Wort dafür, scatterbrained. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen soll. So.
Nicht mal das weiß ich.
Ja, ich auch nicht.
Scatter, ist das nicht stottern?
Ist nee,
das
scatter so, ist, wenn was so ver... Nein, scattered ist, wenn es so überall verteilt ist. Mal so, ne, wenn was einfach so wahllos verteilt ist. Und so ist es in meinem Kopf. Mhm. Du hast es, finde ich, gut im Zaum gehalten.
Gut.
Ich kann niemandem vorwerfen, der sich überfordert fühlt von meinen Tiraden und von dem in 100 Richtungen gleichzeitig abdriften, wenn ich so schwadroniere über irgendwelche total egalen Bands und Künstler.
Also Max Gruber.
Ja.
Du machst Musik, die mir sehr gut gefällt und die wir ja auch regelmäßig bei Radio 1 spielen.
Danke.
Wir werden dich im Blick haben, was du weiterhin machst. Und steigen jetzt aus mit einem letzten Song. Hit the North Part 1 von The Fall ist der letzte Song, den wir spielen. Warum?
Weil wir immer noch auf Hit the North Part 2 warten. Mark E. Smith, schick ihn uns vom Himmel herab. Nein, ich habe im April jeden Tag ein The Fall-Album gehört. 31 gibt's, also 1. April bis 1. Mai. Manchmal habe ich einen Tag verschlafen und dann musste ich am nächsten Tag 2 hören. Yeah. Fürchterlich. War aber irgendwie eine Erfahrung. Und ich habe zu jedem Album habe ich mir aufgeschrieben, wie ich das finde. Und dann habe ich am Ende so ein Ranking gemacht für mich. Und das eines der für mich besten The Fall-Alben ist The Friends Experiment und darauf ist Hit the North. Und damit möchte ich die Menschen, die zuhören, nerven.
Ja. Grüßen, dachte ich. Nee,
The Fall ist immer, also ohne Scheiß, okay. Alle
ist
Leute.
Ist anstrengend, ja?
Bissle. Also der geht noch, der geht
bissle.
Noch.
Bissle. Da ist es.
Ah ja. Es geht, aber meine, gut. Also ne, in alle Menschen.
Je länger du redest, desto kürzer müssen wir es spielen. Also insofern das ist das doch in Ordnung,
gut
oder?
Für die Leute. Das ist gut weißt, für die alle, Quote. Alle um mich rum verdrehen die Augen, wenn ich mal wieder versuche, über Marky Smith oder The Fall zu reden. Die sind schon total genervt. Deswegen. Okay.
Also, wenn sie jetzt abschalten, ist es mir und uns total egal. Danke, dass sie geblieben sind bis hier. Das ist und war Max Gruber alias Drangsal. Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen restlichen Tag, was auch immer ihr macht. Was auch immer sie tun, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tschüss, Max.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.